Hi zusammen, also ich möchte euch jetzt mal über ein bisschen was aufklären. Es geht hier ganz klar um das, die Weltbevölkerung zu minimieren und zu reduzieren. Das Ganze wurde schon geplant 2019, wo Merkel sich getroffen hat beim Bilderberger Treffen.
Das ist eine Sprachnachricht aus einem Telegram-Chat. Tausendmal geteilt in sämtlichen Gruppen und hochemotional. Dahinter steckt ganz viel Überzeugung. Und bringen wir es auf den Punkt: Verschwörungsideologie. Das war für mich bis jetzt eher witzig, ein bisschen traurig und nicht weiter wild. Meine ersten Berührungspunkte zu solchen Themen hatte ich über einen Onkel in meiner Familie. Der glaubt sehr oft an Verschwörungserzählungen. Das geht über Chemtrails bis zur antisemitischen Weltverschwörung. Aber gerade in den letzten Jahren ist besagter Onkel in meinem Alltag kein Einzelfall von Verschwörungsglaube mehr. Wir sehen mehr davon im Netz und auf der Straße. Social Media ist voll von Meldungen und Diskussionen. Und je mehr man liest und im Bekanntenkreis mitbekommt, desto mehr stelle ich mir die Frage, ist das wirklich nur etwas, das andere glauben? Oder prägt das auch mich und mein Weltbild? Und wie viel davon halte ich für die Wahrheit? Ich bin Ida und das ist meine Suche nach, Achtung, großes Wort, der Wahrheit. Ich habe recherchiert, im Gespräch mit Expertinnen und beim stundenlangen Durchforsten von Telegram-Gruppen. Ich war auf einer Querdenken-Demonstration, habe mit einer ehemaligen Verschwörungsgläubigen gesprochen und natürlich über mich selbst nachgedacht.
Steht der Aluhut mir gut? Wie viel Verschwörungsglaube ist in mir? Ein Feature von Ida Hinterholzinger. Kapitel 1. Was ist Verschwörungsglaube?
Verschwörungsglaube, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen. Alles zusammengefasst, Verschwörungsideologien. Ich recherchiere im Netz, auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung und der Amadeo-Antonio-Stiftung. Dabei stoße ich auf verschiedene Erklärungen. Und zusammengefasst kann man sagen:
Der Ausgangspunkt vieler Verschwörungsideologien ist oft eine Geheimgesellschaft oder Gruppe, der böse Machenschaften und schreckliche Vorhaben unterstellt werden. Dabei steht meist die These zuerst, wie zum Beispiel 5G-Sendemasten kontrollieren unseren Kopf. Dazu suchen Verschwörungsideologen dann passende Belege. Sie lassen Widerspruch weg und deuten Fakten oft falsch. Meist wird die Wissenschaft in Frage gestellt und Gegner dämonisiert. Feindbilder werden nur vage bestimmt und man spricht von den Mächtigen, den Politikern und der Elite. Seit jeher haben viele verschwörungsideologische Erzählungen antisemitische Tendenzen oder Motive.
Einer der wichtigsten Verbreitungswege aktuell ist natürlich das Internet. Auf Videoplattformen finden sich zahlreiche Aufnahmen von Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben. Das fängt sehr banal in der Popkultur an, wenn Menschen eine Verschwörung rund um prominente Personen vermuten, wie zum Beispiel bei der Sängerin Avril Lavigne.
Ist Avril Lavigne gestorben? Wurde sie geklont? Wurde sie ersetzt durch ein Double? Oder sind vielleicht Lizard People am Werk?
Aber auch Videos, die die demokratische Ordnung in Deutschland in Frage stellen und böse Absichten durch die Regierung vermuten.
Ihr denkt, eure Regierung will euch mit mehr Überwachung schützen. Da liegt ihr falsch. Sie will euch noch mehr kontrollieren. Sie wollen nicht, dass ihr Wahrheiten findet und ihre Lügen dadurch entdeckt. Sie haben Angst vor der Wahrheit. Die Wahrheit ist die stärkste Waffe auf Erden.
Laut Michael Butter, Amerika-Experte mit dem Schwerpunkt Conspiracy Theories, gibt es Verschwörungsideologien eigentlich schon, seit es Zivilisation gibt. Im Netz stehen lange Listen mit den skurrilsten Erklärungen.
Es wird behauptet, Juden vergiften die Brunnen und Mozart soll von den Freimaurern ermordet worden sein. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es Erzählungen davon, dass die Erde flach ist, Obama ein Reptiloid oder Echsenmensch ist und die Juden schon immer die Weltherrschaft wollten. Beim Ausbruch von Seuchen und Krankheiten wird vermutet, dass der Auslöser im Labor gezüchtet und verbreitet wurde, wie bei AIDS, Ebola oder jetzt Covid-19. Chemtrails, also Kondensstreifen von Flugzeugen, sollen uns ruhig stellen, 9/11 war von der amerikanischen Regierung geplant, Nazis leben in der hohlen Erde oder auf dem Mond. Und dann noch die Verschwörungserzählung vom großen Austausch. Dabei soll die weiße Bevölkerung Europas durch muslimische oder nicht-europäische Einwanderer ausgetauscht werden. Die neue Rechte bedient sich dieser Erzählung gerne in ihrem Narrativ.
Wer hat uns das
Früher wurden diese Mythen noch im Geheimen weitererzählt. Heute kann jeder Teil der Szene werden. Ganz einfach über Facebook-Gruppen oder Telegram-Kanäle.
Was mir manchmal so durch den Kopf geht, ist, dass wenn ja wirklich jetzt die Impfungen die Menschen nach 2-3 Jahren sterben lassen werden, gell, dass dann, ich habe das Gefühl, auf das läuft es hinaus, gell, weil wahrscheinlich zu viele Menschen, wie die sagen, gibt, oder? Dass dann eben dann vielleicht das eben aufhört, gell, mit diesen ganzen Shame Trails und diesen Vergiftungen, ne?
Das sind Telegram-Gruppen mit Namen wie 5G, ein Verbrechen, gibt es Chemtrails, The Great Reset oder persönliche Sprachrohre wie die Kanäle von Attila Hildmann, Xavier Naidoo und Oliver Janich. Ich bin für meine Recherche Mitleserin auf diesen Kanälen geworden. Dort beobachte ich die Menschen, die Tag für Tag hunderte Texte posten und teilen. Für eine Einordnung dieser Nachrichten spreche ich mit Melanie Herrmann von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie beschäftigt sich schon mehrere Jahre mit Verschwörungsideologien, Antisemitismus, Antifeminismus und Rassismus. Dabei gibt sie Vorträge und bietet auch Beratungsgespräche für Angehörige von Verschwörungsgläubigen an.
Also so Verschwörungsideologie heute funktioniert, hat es ganz viel mit modernen Gesellschaften zu tun. Also das, was moderne Gesellschaften auszeichnet im Vergleich zum Beispiel zu einer feudalen Ständegesellschaft des Mittelalters oder zu einer Stammesgesellschaft oder so, ist, dass so Herrschaft und Wirtschaft, also das, was wir machen, um uns gegenseitig zu regulieren und das, was wir machen, um uns zu reproduzieren, so ganz abstrakte Prozesse mittlerweile sind.
Laut Melanie Herrmann wird die Welt immer komplexer. Das geht so weit, dass unser Kopf automatisch Schubladen erzeugt, in die wir alles einordnen, weil wir es anders nicht verarbeiten können. Dass es dabei auch zu Schwarz-Weiß-Denken kommt, ist gar nicht so weit hergeholt. Vor einigen Wochen habe ich ein Theaterstück gesehen, digital über Zoom. Zwischenstand Wahrheit von der Theatergruppe Schmarrnintelligenz Komödie wickelt das Thema Verschwörungsideologie anders auf. Eine Theatergruppe bekommt ein Video geschickt, auf dem die sogenannte BRD GmbH einen Plan ausheckt, also eine Verschwörung plant.
Wenn das wirklich um die Wahl herum 2-3 Wochen vorher die Chance gibt, die Richtigen zu pushen, ja, dann brauchen wir gar nicht reden.
Nee, genau.
Dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht kriegen.
Ja, ja. Nur warte, es geht nämlich
es
auch...
Es geht auch um 20% plus.
Es geht ja nur eigentlich da.
Schau, wenn das Medium 2-3 Wochen vor der
plötzlich.
Wahl... Plötzlich dieses Medium auf einmal die Richtigen pusht...
Ja, eben, ja.
Dann hast du recht.
Eben.
Sobald wir den Messenger-Dienst übernehmen, ja... Sobald das der Fall ist, da müssen wir ganz offen reden. Da müssen wir uns zusammenhocken, müssen sagen, so, da bei uns in der Kontrollgruppe gibt es zack, 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 3, 4, die müssen gepusht werden.
Ja.
Und dann gibt es 3, 4, die müssen abserviert werden.
Ja, genau, also Idealisten, ne? Also wie diese Impffeinde, den veganen Koch, diesen Soul-Sänger.
Aber das muss immer rechtskonform, legal und mit unserem Programm übereinstimmen.
Genau, der ist gut.
Das interaktive Stück ist eindringlich und gibt mehrmals Anlass zum Selbstzweifel. Wie schnell lasse ich mich mitreißen? Vermute ich eine Verschwörung hinter der offensichtlichen Verschwörung? Mir wird aufgezeigt, dass sich das menschliche Gehirn schnell mal gerne austricksen lässt.
Kapitel 2. Warum glaubt man daran?
Seit 10 Jahren erzähle ich jetzt, dass die Machtelite, dazu gehören die Bilderberger und das World Economic Forum, seit 10 Jahren erzähle ich jetzt, dass die eine kommunistische Weltregierung planen. Weil natürlich, du wirst nichts besitzen, Kommunismus heißt. Irgendjemand wird es natürlich besitzen und das ist die Machtelite.
Für die Gläubiger von Verschwörungsideologien bieten die Erzählungen Kontrolle über die zu komplexe Realität. Sie benennen für ihre Probleme und Sorgen andere Schuldige, sagt die Expertin Melanie Herrmann.
Verschwörungsideologien, die geben immer vor zu sagen, was richtig und was falsch ist, wer Freund und wer Feind ist und so weiter. Und schaffen dadurch so ein Mindset, in dem ich denke, ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Ich weiß, dass ich jetzt bei den Guten bin, ich weiß, wer bei den Bösen ist, ich weiß, was ich tun muss. Also eigentlich alles, was so Widersprüchlichkeit und Komplexitäten moderner Gesellschaften ein Stück weit aushebeln.
Nach Melanie Herrmann ist davor auch niemand wirklich gefeit. Also kann ich im Grunde auch an Verschwörungserzählungen glauben, so unterbewusst. Denn manche vermeintlichen Wahrheiten bekommt man ja schon als Kind von den Eltern oder anderen Menschen erzählt. Da speichert man das dann als richtig ab, ohne weiter zu hinterfragen. Angenommen, meine Eltern hätten mir von klein an bestimmte Wahrheiten über die Welt mitgegeben. Zum Beispiel zum Thema gesunde Ernährung. Wäre ich dann überhaupt in der Lage, das zu erkennen? Melanie Herrmann sieht nur dann eine Gefahr, wenn man nicht weiter hinterfragt.
Ich glaube, so Kindheitserfahrungen und Prägungen, die man als Kind erlebt hat, sind insbesondere dann stark beeinflussend, wenn man gar keine Ahnung hat, dass das internalisierte Dinge sind.
Also von klein an verinnerlichte Dinge. Ich denke, ich habe auch von meinen Eltern übernommen, dass ich konservative Muster ablehne. Das zeigt sich in meinem Misstrauen gegenüber langanhaltenden Traditionen wie dem Heiraten oder der Dorfjugend. An manchen Stellen bin ich natürlich auch festgefahren in einer Ganz- oder Gar-Nicht-Meinung und übertreibe auch mal. Zum Beispiel bei Kritik an politischem Versagen oder Sexismus. Aber im Grunde ist das doch menschlich und eigentlich noch lange kein Verschwörungsglaube, oder?
Kapitel 3: Für die Verschwörungsüberzeugung auf die Straße gehen?
Nähe zur Verschwörungsszene zeigen auch Querdenken-Demonstrierende. Einige Unterstützer und Unterstützerinnen glauben an eine korrupte und unterdrückende Regierung in Deutschland. Am 15. Mai 2021 besuche ich eine Querdenken-Demonstration am Nürnberger Volksfestplatz. Ich fühle mich unsicher auf dem Weg über das große Arsenal bis hin zu dem abgetrennten Bereich vor der Bühne. Zwischen den Demonstrierenden sieht man Polizeiuniformen aufblitzen. Ich sehe Menschen in Softshelljacken mit Redlocks und auch Kinder. Irgendwo dazwischen weht eine Merkel-muss-weg-Deutschland-Fahne und am Eingang stehen zwei junge Männer, die auf ihrem Transparent »Gott kann dich befreien« stehen haben. Nicht weit von mir steht eine Frau mit einem Schild auf dem Rücken. »Testen macht frei« steht da, eine Anspielung auf den Spruch über dem Eingang der Gedenkstätte KZ Dachau. Dann kündigt eine Stimme hohen Besuch an. Michael Ballweg, der Querdenken-Gründer aus Stuttgart.
Thema Corona ist ja alles gesagt. Die globale Infektionssterblichkeitsrate beträgt ca. 0,15%. Das Durchschnittsalter der an oder mit an Covid Verstorbenen beträgt 81,24 Jahre.
Seine Rede ist gespickt von Zahlen und vermeintlichen Fakten. Die sollen seine Aussagen unterstreichen. Der Jubel nach jeder Meinungsbekundung ist laut, einvernehmlich und begeistert. Im Anschluss tritt ein selbsternannter Endvirologe auf die Bühne. Der erklärt, warum es seiner Meinung nach keine böswilligen Viren gibt. Seine Sätze sind eher wirr, seine Aussagen nicht so ganz begründbar. Am Schluss wird Stimmung gemacht.
Sie denken quer. Und wer nicht quer denkt, kann alte Fehlannahmen nicht aufdecken. Und wer nicht kreuz und quer denkt, kann auch nicht Neues erkennen, wo es lang geht, um aus den Fehlern von gestern zu lernen.
Das ist irgendwie hart und für mich nicht ganz so einfach einzuordnen. Hier sieht man Systemkritiker. Menschen, die einen Lockdown nicht gut finden, die endlich wieder reisen wollen oder sich einfach missverstanden fühlen. Auf der anderen Seite gibt es da einen Mann, der wissenschaftliche Erkenntnisse in ihren Grundfesten anzweifelt. Dafür wird er von einem großen Publikum bejubelt. Antisemitische Aussagen auf Schildern und Feindbilder gegen die deutsche Regierung und die Presse. Menschen, die die vermeintliche Wahrheit sehen, sind das nicht alles Zeichen für verschwörungsideologischen Glauben?
Es gibt schon Leute, die eine größere Disposition, sagen wir mal, haben zu Verschwörungsideologien als andere. Das ist aber auch nichts Angeborenes, sondern das ist was, was sich im Laufe des Lebens in der Regel entwickelt und was ganz stark verstärkt werden kann durch insbesondere Krisenhaftigkeiten. Also das kann entweder was Punktuelles sein, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit, Jobverlust, also so existenzielle Dinge, die einem das Gefühl von Selbstwirksamkeit entziehen. Und es kann auch so eine globale Krise sein, wie jetzt die Pandemie.
Kapitel 4: Warum ist Verschwörungsglaube gefährlich?
Es war einmal ein mutiges Volk souveräner Freiheitskämpfer, die genau erkannten, dass ihr Schicksal allein in ihrer Hand liegt und jede Abhängigkeit von höheren Autoritätsmächten ihnen den Fortschrittsehrgeiz aussaugen würde. Freiheit wurde zu Recht als das höchste Gut bewahrt.
Das ist Naomi Seibt, ein Mitglied der Jugendorganisation der AfD. Sie wird in der Berichterstattung gerne als Anti-Greta bezeichnet, was sie aber vor allem ausmacht. Sie kann gut sprechen und wird als junge Frau gerne von Klimaleugnern und rechtskonservativen Parteien wie der AfD eingeladen.
furchtbare dystopische Vorhersagen unter dem Volk. Sie kaperten und infiltrierten die journalistische Sphäre mit ihren Marionetten und infizierten die ganze Welt mit dem Panikvirus.
Sie bezeichnet die Klimakrise als übertrieben und benutzt in ihrer Rede vor der AfD verschwörungsideologische Aussagen, Feindbilder gegen Wissenschaft, Politik und Presse. Der Fernsehkoch Attila Hildmann fiel vor allem zu Beginn der Pandemie durch Corona-Leugner-Demonstrationen auf. An seinem Beispiel sieht man, welche Auswirkungen Hassreden nach sich ziehen.
Ich rede die Wahrheit und ich versuche unermüdlich, jeden Menschen aufzuklären darüber, was hier wirklich läuft. Wer hinter den Freimaurern steckt, wer hinter der neuen Weltordnung steckt, wer hinter der Pharma steckt, wer hinter der Internetzensur steckt, wer hinter den Illuminaten steckt. Und das ist das Weltjudentum.
Artikel wie »Meine Tante glaubt an Verschwörungserzählungen« findet man in verschiedenen Ausführungen im Netz. Dort gibt es Tipps, wie man damit am besten umgeht, wenn jemand an Verschwörungserzählungen glaubt. Aber Personen wie Attila Hildmann kann man meist nur schwer erreichen. Deren Weltbild hat sich bereits so weit verschoben, dass allein die Basis jedes Gesprächs wegfällt.
Also politisch würde ich sagen, habe ich eine sehr klare Haltung dazu, die ist, man sollte denen so wenig Sprechraum wie möglich geben, auch weil es nicht zielführend ist. Also ich würde ja auch nicht mit einem Pfarrer darüber diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht. Plus, ich möchte manche Positionen auch nicht so weit legitimieren. Also zumindest bei jemandem, wo das Weltbild geschlossen ist, da möchte ich auch nicht dadurch, dass ich eine öffentliche politische Debatte mit dem führe, suggerieren, dass das eine ganz normale demokratische Haltung ist.
In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt.
Die Gefahren solcher Weltbilder für die Gesellschaft zeigen sich in Angriffen und Anschlägen. Wie das Attentat auf muslimische Personen in Christchurch im März 2019 oder der antisemitische Angriff im Oktober 2019 in Halle. Die beiden Attentäter teilten vor ihrer Tat öffentlich ihre verschwörungsideologischen Ansichten mit.
Es besteht sowieso eine große Gefahr darin, dass so rechtsradikale bzw. rechtsextreme Inhalte einfach salonfähig gemacht werden. Also wenn jetzt so die normale deutsche Kleinfamilie mit Neonazis auf die Straße gehen zusammen und darin überhaupt gar kein Problem sehen, dann wird das dadurch salonfähig gemacht und es entsteht eine Bewegung, die sich eine rechtsextreme Grundhaltung zur Welt teilen und sich als Bewegung fühlen. Das ganz schnell sich zu einem Potenzial radikalisiert, wo dann auch größere Taten verübt werden, siehe Sturm aufs Kapitol in den USA. Simulation und wir mit dir mal. Reptiloide, ey, in meiner Familie, ey. Hitler in Brasilien und Tupac auf einer Insel. Ja, wir lassen uns impfen und werden bald erblinden. Physik in der Schule, könnt ihr vergessen, ey. Flache Erde, flache Erde, oh. Wenn ich bald sterbe, dann auf einer flachen Erde.
Ey. Kapitel 5: Richtiger Umgang mit Verschwörungsgläubigen.
Kai, vielleicht aus deiner Gruppe noch jemand?
Meine Gruppe schreibt gerade alles Wichtige in den Chat.
Das sehe ich.
Also schaut in den Chat, das ist sehr wichtig. An der Stelle finde ich es total gut, dass wir mal sagen, wir positionieren uns mal. So, Jakob, wie stehst du denn zu dem Video?
Das kann
soll das jetzt veröffentlicht werden oder nicht veröffentlicht werden?
Thema, aber
so, du hast ja nie auf meine Links reagiert, die ich dir viel, geschickt habe.
Damit wir das jetzt dokumentiert bekommen.
Sag doch mal, wie du selber dazu stehst.
Was ist das, wo für die vielen Kinder jedes Jahr verschwinden? Ich weiß gerade nicht, was...
Ah, was? Okay, Kai, bist du das? Kannst du das mal bitte jetzt lassen?
Kannst du das mal einfach jetzt lassen?
Was? Bitte?
Vielen Dank.
Hast du gerade meinen Laptop zugeklappt? Sag mal, geht's noch?
Entschuldigung, ich muss sagen.
Du hast gerade einfach meinen Laptop zugeklappt.
Kai hat halt schon an der Stelle so ein bisschen den Punkt.
Menschen, die in die Szene der verschwörungsideologischen Erzählungen abrutschen, fehlt oft Vertrauen in die Politik, in die Wissenschaft und in die Presse. Nicht ganz unschuldig sind Korruptionsfälle oder auch das Unverständnis, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert.
Das ist eine Frage, ich finde, die sehr schwierig zu beantworten, weil ich es erstmal total schwierig finde, so positivistisch darauf zu setzen, Leute müssen einfach nur wieder mehr Vertrauen in die Politik oder eben in den Staat haben. Kann ich auch gar nicht selber glaubhaft vertreten, weil ich habe selber auch ganz wenig Vertrauen in den Staat und in politische Institutionen. Ich habe aber ein Grundvertrauen und das basiert, glaube ich, darauf, dass ich auch Vertrauen zu mir selbst habe, Dinge gut einschätzen zu können. jetzt im Moment, also gerade zu Corona ist ja ganz viel auch immer die Frage, wie viel glaubt man so der Wissenschaft? Letztendlich würde ich aber vielmehr dafür plädieren, Leuten näher zu bringen, was denn das Gute an Wissenschaft ist. Also was sind denn eigentlich die Regeln von Wissenschaft?
Julia Silberberger ist die Gründerin der gemeinnützigen Organisation Der Goldene Aluhut. Sie sorgt für mehr Aufklärung rund um Verschwörungsideologien und, wie sie sagt, alles, was den Kopf verklebt.
Vertrauen aufzubauen heißt vor allem auch verstehen, Konzepte verstehen, Basis des Faktencheckens und wie arbeitet Wissenschaft, was ist wissenschaftliches Arbeiten. Das den Leuten wirklich super simpel zu erklären, mit einfachen Worten. Wenn wir Wissenschaftskommunikation machen und uns an ein niedrigschwelliges Publikum richten, dann sollten wir es auch möglichst niedrigschwellig rüberbringen. Das ist unheimlich wichtig, das den Leuten auch erstmal zu erklären. Es ist schön, über einen CT-Wert und PCR-Test und mRNA zu sprechen, wenn die Leute aber vielleicht noch nicht mal wissen, was eine mRNA ist. Und dann brauchen wir natürlich mehr Medienkompetenz, mehr Diskussionskultur. Ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt. Debattenkultur, Diskussionskultur. Denn das lernen wir ja nirgendwo, was eine sachliche Kritik ist. Hast du es in der Schule gelernt? Ich nicht.
Kapitel 6. Wie ist das, wenn man an Verschwörungsideologien glaubt?
Im Netz stoße ich auf Anja Sanchez-Mengele. Sie hat selbst an Verschwörungserzählungen geglaubt und ist dafür sogar auf die Straße gegangen. Sie war über gesunde Ernährung, Kritik an Großkonzernen wie Nestle und eine Bekannte in die Szene reingerutscht. Als die NSA-Affäre 2014 publik wurde, war sie überzeugt davon, dass etwas nicht stimmt und eine Verschwörung dahinter steckt. Nach Beginn der Ukraine-Krise setzt sie sich aktiv in der Friedensbewegung ein. Sie erzählt mir bei einem Telefonat ihre Geschichte.
Irgendwann war ich dann der Überzeugung, es gibt eine Elite, die uns Menschen vergiften und dann versklaven und reduzieren will auf nur ein paar Millionen. Als die Ukraine-Krise anfing, habe ich mich aktiv, ich habe dann bei mir zu Hause vor Ort, ja, für den Frieden eingesetzt und habe dann eben Mahnwachen angemeldet, mich mit anderen Aktivisten aus der Verschwörerszene, ja, vernetzt, habe dann eben auf Facebook einige Gruppen gehabt und betreut und Flyer verteilt und eben auch Inhalte, die ziemlich, ja, jetzt im Nachhinein ziemlich komisch waren, geteilt.
Und wie bist du dann an den Punkt gekommen, dass ich was ändern muss?
Zuerst mal muss ich sagen, zu Hause war das Konfliktpotenzial sehr hoch. Ich meine, man kommt nämlich aus der linken Szene. Ich bin ja eigentlich selber auch eher links eingestellt und da war das halt so, wir hatten echt sehr, sehr, sehr viele Konflikte. Es gab oft Streit und gerade wenn es dann um Reichsbürgerinhalte ging, ne, die auch dann aus dem rechten Milieu mehr kamen. Und solche Verschwörungstheorien sind ja auch gang und gäbe. Und da war er nun gar nicht begeistert und da gab es halt schon sehr, sehr viel Streit. Aber den Ausschlag gegeben war dann mit dieser Bekannten, die mich in die Verschwörerszene so hineingeholt hatte. Wir hatten ein großes Zerwürfnis. Und dann kam ja auch noch die Pegida-Bewegung. Da wurde die Pegida-Bewegung im Osten sehr stark und da gab es eben einige der Mahnwachen-Mitglieder und Aktivisten, die einfach diese Bewegung unterstützen wollten. Und also das ging mit meinem inneren Kompass sozusagen gar nicht, sodass ich da dann einfach eine Pause gemacht habe oder einfach jetzt, ne, komplett erstmal offline gegangen bin, diese Daten und diese Sachen nicht konsumiert habe. Und so haben sich diese Mythen langsam auch wieder aus meinem Leben ausgeschlichen. Na, dann habe ich auch mal wirklich Faktenchecks mir mit Sinn und Verstand angeschaut und dann festgestellt, oh, das ist ja alles gar nicht so, wie mir das weiß gemacht wurde.
Anjas Geschichte macht mich sprachlos und vor allem macht sie mir Angst. Ihr Einstieg in die Szene wirkt auf mich nicht komplett weltfern. Ich sehe mich auch als eher links- und systemkritisch und das Thema Friedensaktivismus, das macht einen ja noch lange nicht verschwörungsgläubig, oder? In meinem Kopf höre ich immer wieder die Frage, wo ist die Grenze zwischen kritisch bleiben und an Verschwörungsideologien glauben?
Kapitel 7: Methoden zur Selbstreflexion.
Ich dachte, wir kommen halt nochmal so ein bisschen zurück, kommen wieder zu uns, so als kleine.
Ja, ich glaube, so eine deeskalierende Maßnahme ist in der Tat vielleicht ganz sinnvoll. Und vielleicht setzen wir jetzt nochmal kurz hin, weil es fliegt uns hier gerade auseinander, ja, weil so ist es irgendwie nicht sinnvoll. Da kochen die Emotionen hoch und das ist vielleicht aber auch ganz
das zeigt einfach, dass es ein brisantes Thema ist und es geht eher darum, das jetzt als Potenzial vielleicht zu nutzen.
Als Potenzial?
Ja.
Sag mal, hack's noch, da sind irgendwie Kinder, die sind eingesperrt, die werden gefoltert und du siehst da irgendwie Potenzial. Leute, wir haben doch die ganze Zeit, wir wissen Bescheid. Ich gehe jetzt. Tschüss. Mach's alleine. So, irgendwer muss doch mal was tun.
Feine Nuancen und Misstrauen stehen meist am Anfang. Aber wie erkenne ich diese schon gefährlichen Nuancen, die ja auch Einstiegsszenarien sein können, und unterscheide es von kritischem Denken?
Ich würde denken, das beginnt immer dort, wo man Kritik und Zweifel nicht mehr zulassen kann und will. Also wenn ich mit der Art und Weise, wie ich mir die Welt erkläre, denke, so ist es auf jeden Fall und da will ich auch gar nichts anderes hören. Und wenn jemand das in Frage stellt, dann ist der eigentlich auch nur Teil des Problems. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht eine klare Haltung haben kann zu so Rassismus zum Beispiel oder so, sondern wenn es um Theorien tatsächlich geht, also so wie begreife ich das Problem? Zum Beispiel, wie würde ich erklären, welche Funktion Rassismus in einer Gesellschaft erfüllt oder so? Da gibt es ja unterschiedliche Zugänge und da ist es auch wichtig, sich da ab und zu mal drüber zu streiten, weil jede Theorie, die dazu da ist, zu erklären, wie die Welt funktioniert, damit man sie eben auch kritisieren kann, die muss sich notwendigerweise immer an ihrem Gegenstand messen. Das sollte niemals Theorie zum Selbstzweck sein.
Bei meiner Recherche bin ich auf der Seite der Europäischen Kommission auf eine Liste gestoßen. Darin stehen Fragen zur Selbstreflexion in Bezug auf verschwörungsideologischen Glauben. Ich soll vor allem meine Ängste, Überzeugungen und Werte hinterfragen. Woher kommen sie und wie beeinflussen sie meine Entscheidungen und meinen Umgang mit anderen Menschen? Meine Ängste sind nicht allzu individuell. Ich habe Angst vor einem Rechtsruck in Deutschland, vor einer ungewissen Zukunft und dem Verlust von nahestehenden Personen wie meiner Familie oder meinen Freunden. Dass das Einfluss auf meine Entscheidungen hat, ist klar. Ich informiere mich deswegen gerade bei brisanten Themen. Ich setze mich aktiv für eine bessere Zukunft ein, in Bezug auf Umwelt und soziales Miteinander. Und natürlich habe ich Vorurteile, wie wahrscheinlich auch jeder Mensch. Aber im Grunde muss ich mir nur bewusst werden, welche das sind und sie immer wieder hinterfragen. Julia Silberberger und Melanie Herrmann empfehlen auch verschiedene Methoden, um sich selbst zu hinterfragen.
Da muss man wirklich sehr, sehr oft in sich selbst hineinhorchen, woher dieser Wunsch daran zu glauben, dass das wahr ist, eigentlich kommt. Ob das irgendwelche tiefer liegenden Emotionen in mir triggert. Eine Wut, eine Hass, eine Angst.
So ein paar Fragen einfach dem Text immer stellt. Also welches Wir oder Ich wird hier eigentlich welchem Die gegenübergestellt? Also gibt es irgendwie so ein Identitätsangebot und gibt es so eine Feindgruppenbestimmung? Und das erstmal nur für sich rausarbeitet, ohne Wertung. Also erstmal so gucken, wie werde ich da eigentlich angesprochen? Was wird da für eine Identität angeboten? Ne? Wie ist die so konstruiert? Gibt es da eine Feindesgruppe? Wie wird die benannt? Also wird die zum Beispiel schon mit so bestimmten Attributen irgendwie belegt? Also die zum Beispiel so irgendwie so klassische antisemitische Chiffren oder so.
Und das alles zusammen bringt mich jetzt zu einem Punkt.
Kapitel 8, das Fazit.
Ganz ähnlich wie viele andere Menschen bin auch ich nicht absolut gefeit davor, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Meine Prägung von klein an lässt mich allem erst einmal kritisch gegenüberstehen, gerade wenn die große Mehrheit etwas glaubt. Gleichzeitig bin ich als Mensch immer verführt, die Welt in einfache Muster einzuteilen. Ich denke auch manchmal in Schwarz-Weiß. Aber, das habe ich jetzt gelernt, das muss nicht gleich ein Totschlagargument sein. Ich muss mir nur klar machen, was meine Gedanken, Gehörtes und Gelesenes bewirken. Dann kann ich die Entscheidung, etwas zu glauben, selbstständig treffen. Dabei ist es vor allem wichtig, immer wieder Fakten zu checken und sensibilisiert zu bleiben. Sich auszutauschen und freundlich, aber bestimmt gegen verschwörungsideologische Aussagen zu argumentieren.